das südafrikanische Nie wieder heißt, alle Menschen haben das Recht, Rechte zu haben. Und dieses Recht gilt für alle gleich.
Ja, und das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof könnte auch ganz konkrete Rückwirkungen auf Deutschland haben, zum Beispiel auf die Waffenlieferungen.
Das sind dann doppelte Standards, wenn man auf der einen Seite sagt, wir rufen das an, das hat jetzt nichts mit Politik zu tun, sondern hier geht es ums Völkerrecht, und dann bei anderen Verfahren dann sagt, das geht politisch gar nicht, die Vorwürfe sind komplett haltlos.
Disarm, Friedensgespräche.
Mit Linda Peikert und Jan van Aken.
Viele von euch haben es sicherlich in den letzten Wochen mitbekommen. Südafrika klagt Israel vor dem Internationalen Gerichtshof an. Der Vorwurf? Es drohe ein Genozid in Gaza. Auf der anderen Seite klagen Opfer des Hamas-Massakers vom 7. Oktober gegen Hamas-Führer vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Wir nehmen das zum Anlass, um uns das mal etwas genauer anzuschauen. Wie funktioniert das überhaupt, internationale Gerichtsbarkeit? Was kann die und was kann die vielleicht auch nicht?
Und dabei gucken wir uns natürlich auch die Fälle rund um Israel-Palästina genauer an, auch die Motivation von Südafrika und auch die sehr fragwürdige Rolle der Bundesregierung da drin. Aber zunächst wollen wir uns mal die beiden internationalen Gerichte, die es gibt, genauer anschauen. Vielen ist es ja vielleicht gar nicht aufgefallen, aber Linda hat eben einmal internationaler Gerichtshof gesagt, da klagt Südafrika, und einmal internationaler Strafgerichtshof. Das sind die Opfer des 7. Oktober. Und das sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge.
Ja, also Jan, wir haben ja nach unserer Folge über die Houthis die Rückmeldung bekommen, dass es zwar super interessant war, aber auch ziemlich komplex, und das stimmt, das war ziemlich viel Input, aber es ist ja auch ein bisschen unser Anspruch hier bei Disarm, euch in die Tiefen und Untiefen von Krieg und Frieden mitzunehmen. Heute wird es eher auch wieder so ein bisschen komplexer wahrscheinlich.
Also ich würde sagen, so nebenbei abwaschen geht gerade noch, aber so ein kompliziertes Rezept von Otto Lengi dabei nachkochen, das könnte in die Hose gehen, also passt auf.
Okay, also zurück zum Internationalen Gerichtshof und Strafgerichtshof. Beide sitzen in Den Haag, in den Niederlanden, aber da hört die Gemeinsamkeit eigentlich auch schon auf. Fangen wir an mit dem Internationalen Gerichtshof. Den gibt es seit 1945, seit der Gründung der Vereinten Nationen, und er ist auch ein Organ der Vereinten Nationen, so wie der UN-Sicherheitsrat zum Beispiel. Der Internationale Gerichtshof hat im Prinzip zwei Aufgaben. Ein Staat kann dort einen anderen Staat verklagen, und er erstellt auch Gutachten auf die Bitten eines Staates oder auf Bitten der Vereinten Nationen.
Also merken wir uns schon mal, der Internationale Gerichtshof, das ist Staat gegen Staat. Ganz anders als der Strafgerichtshof, denn dort geht es um Einzelpersonen, die verklagt werden, um die Täter und Täterinnen, die am Ende dann in den Knast gehen, wenn sie schuldig sind.
Also wir sind beide keine JuristInnen und mit dem Völkerrecht so mäßig vertraut. Deshalb haben wir vor dieser Folge, vor der 13. Folge Disarm, uns lange mit Andreas Schüller unterhalten. Andreas arbeitet seit vielen Jahren beim ECCHR, und das ist eine ganz tolle Organisation, wirklich. Also ECCHR steht für European Center of Constitutional and Human Rights. Da arbeiten VölkerrechtlerInnen mit dem Ziel, Menschenrechtsverstöße vor Gericht zu bringen. Und wir werden im Laufe dieser Folge noch einiges über deren Arbeit hören, und ich kann euch schon mal eins sagen, die machen echt gute Arbeit.
Ja, tatsächlich. Ich habe in den letzten 15 Jahren schon häufiger mal mit dem ECCHR zusammengearbeitet, und das war immer eine echte Freude. Die haben international ein derart großes und gutes Renommee, dass wirklich die besten und allerbesten Juristinnen aus aller Welt irgendwie da angezogen werden und dahin kommen zu arbeiten. Andreas Schüller ist einer von ihnen und leitet dort den Bereich Völkerstraftaten.
Und wir fangen heute in unserer Folge dann erstmal mit dem Internationalen Gerichtshof an, mit dem IGH. Was für Fälle werden da so verhandelt, fragen wir uns das natürlich. Und viele Verfahren dort drehen sich um Grenzstreitigkeiten zwischen zwei Ländern. Also da, wo die Grenzziehung nicht ganz eindeutig war. Und es passiert schon relativ häufig, gerade wenn die Grenze im Wasser verläuft. Da rufen dann beide Länder den Internationalen Gerichtshof an, und der urteilt ab am Ende, wo jetzt genau diese Grenze liegt.
Und dann gab es aber einige Entscheidungen des Gerichtshofs, die politisch sehr weitreichend waren. 1986 hat der IGH zum Beispiel entschieden, dass die Unterstützung der USA für die Contras, die rechten Terroristen in Nicaragua, völkerrechtswidrig war. Das nannte Andreas Schöller in unserem Gespräch auch einen echten Weckruf, weil da viele Staaten gesehen haben, okay, der EuGH urteilt im Zweifelsfall auch gegen die USA, gegen eine Vetomacht im Sicherheitsrat, wenn es um Völkerrechtsbruch geht.
Ja, und auch einige der Gutachten des EuGH hatten es ganz schön in sich. So hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen beim Gerichtshof ein Gutachten zum Bau der israelischen Mauer in den besetzten palästinensischen Gebieten angefragt. 2004 haben sie das Gutachten dann fertiggestellt und darin ist dann ganz klar zu lesen, dass der Bau auf besetztem Gebiet illegal ist und Israel verpflichtet ist, die Mauer wieder abzureißen. Und der EuGH hat auch ganz klar gesagt, dass dort im Westjordanland völkerrechtlich eine Besatzung vorliegt.
Und noch ein anderes Gutachten war politisch richtig wegweisend. 1996 entschied der Internationale Gerichtshof, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen völkerrechtswidrig sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was nützt so ein Gutachten eigentlich, wenn sich am Ende doch niemand drum schert? Also Israel hat die Mauer nicht abgerissen, bis heute drohen Staaten mit Atomwaffen.
Ja, also bei solchen Urteilen hier in Deutschland oder in einem anderen Land ist es meistens relativ einfach. Wenn jemand in einem Prozess beurteilt wird, dann kommt im Zweifelsfall die Polizei und setzt das Urteil durch, also verhaftet die Person einfach. Die UN hat nun jetzt keine Polizei, aber sie hat so einen Sicherheitsrat. Das Konstrukt des EuGH sieht vor, dass die Urteile an den Sicherheitsrat überstellt werden und der muss dann entscheiden, was sie damit machen und ob sie das Urteil auch durchsetzen. Was natürlich meist einfach nicht so einfach ist und oft auch durch ein Veto im Sicherheitsrat blockiert wird. Als der EuGH wegen Nicaragua gegen die USA entschieden hat, haben die USA ganz einfach mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, okay, ist uns egal, wir machen halt einfach weiter. Und der Sicherheitsrat konnte natürlich da auch nichts wirklich dagegen setzen, wegen eines Vetos der USA.
Und trotzdem haben solche Gutachten eine richtig starke politische Wirkung, die man nicht unterschätzen darf. Andreas Schiller vom ECCAR sagt dazu Folgendes.
Das ist natürlich was anderes, als wenn man sich aufs Völkerrecht beruft, aber überhaupt kein Gericht ist, da ist, das irgendwie mal sagt, so ist es jetzt, sondern nur die Staaten selbst das Völkerrecht dann auslegen und der eine Staat sagt so, der andere so und dafür ist so ein Gutachten vom EuGH natürlich dann schon wichtig, weil da auch mal dann was, auch im Gutachten, nicht unbedingt im Urteil festgehalten wird, wie es völkerrechtlich jetzt bewertet wird und das können Staaten jetzt dann nicht so leicht sagen, wir sehen es aber anders.
Gut, kommen wir von den Gutachten zurück zu den Klagen vor dem EuGH. Jetzt in der Klage Südafrikas gegen Israel geht es ja um den Vorwurf des Genozids. Und da ist mir eins wichtig, jetzt erstmal klarzustellen. Ob es sich bei dem Angriff in Gaza wirklich um Völkermord handelt, hat das Gericht noch nicht entschieden und auch wir wissen es nicht. Aus meiner Sicht ist das ganz klar eine grausame Kriegsführung, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Ich persönlich muss aber sagen, ich bin mit dem Begriff des Völkermordes immer sehr zurückhaltend. Die Tatsache, dass der EuGH den Antrag Südafrikas jetzt angenommen hat, heißt noch lange nicht, dass ein Völkermord begangen wurde. Darüber gibt es noch keine Entscheidung. Es heißt aber, dass der EuGH zumindest die Möglichkeit sieht, dass es im Gazastreifen zu einem Völkermord kommen könnte, den es zu verhindern gilt. Bei dem anderen Fall, den wir eingangs genannt hatten, der Klage der Opfer gegen die Hamas-Täter, es ist so, am 7. Oktober hat die Hamas ein grauenvolles Massaker angerichtet, 1200 Menschen getötet, 250 verschleppt. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sollen jetzt vor Gericht gestellt werden. Und das finde ich auch total richtig. Aber auch hier gilt, wer am Ende verantwortlich ist, wer Täter war und wer wie verurteilt wird, hat am Ende das Gericht zu entscheiden und nicht wir hier.
Und das ist nicht das erste Mal in der Geschichte des EuGH, dass der Vorwurf des Genozid erhoben wird. Insgesamt gab es das schon 5-mal. 3-mal alleine rund um den Jugoslawienkrieg. Alle 3 Verfahren sind mittlerweile abgeschlossen. 2 Klagen von Kroatien und Serbien, die sich gegenseitig Genozid vorgeworfen haben, die wurden beide vom EuGH auch abgewiesen. Eine 3. Klage von Bosnien wurde allerdings anders entschieden. Da sagte der EuGH ganz klar, dass das Verbrechen von Srebrenica ein Genozid war. Allerdings blieb dieses Urteil ohne praktische Konsequenzen, denn der Genozid war von den bosnischen Serben verübt worden und der EuGH lehnt es ab, die Verantwortung auf den heutigen Staat Serbien zu übertragen, der damit um milliardenschwere Entschädigungen drumherum gekommen ist. Dann gibt es noch 2 weitere Genozidfälle, die sind gerade beim EuGH anhängig und immer noch nicht entschieden. In einem klagt Gambia gegen Myanmar wegen Genozid an den Rohingya.
Da frage ich mich, wieso Gambia? Ich meine, das liegt in Afrika und ziemlich weit weg von Myanmar.
Ja, aber Gambia ist halt ein vorwiegend muslimisches Land und es hat diese Klage angestrengt für die Organisation Islamische Zusammenarbeit. Das ist so ein Zusammenschluss von 57 vorwiegend islamischen Staaten und die Rohingya sind Muslime und werden eben als solche auch verfolgt. Und dann fehlt uns noch der letzte Genozidfall, der gerade behandelt wird vom IGH. Das ist Russland-Ukraine. Da hat die Ukraine mit über 30 weiteren Staaten vor 2 Jahren eine Klage vor dem IGH angestrengt. Diese beiden Fälle, Ukraine und Rohingya, sind immer noch anhängig und noch nicht entschieden. Also eine formalrechtliche Bewertung als Genozid gibt's da noch nicht.
Ja, und damit sind wir jetzt beim aktuellen Fall, also Südafrika gegen Israel. Ende letzten Jahres hat Südafrika beim IGH einen Antrag wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen die Völkermordkonvention durch Israel eingereicht. Dabei geht es natürlich um die Art der Kriegsführung in Gaza, die aus südafrikanischer Sicht Züge eines Genozides trägt. Und schon einen Monat später, also am 25. Januar, hat das Gericht entschieden, diese Klage anzunehmen. Das habt ihr wahrscheinlich auch in den Medien verfolgt. Das hat ziemlich große Wellen geschlagen Ende Januar.
Ja, und wir haben uns natürlich erstmal die Frage gestellt, warum ausgerechnet Südafrika? Liegt ja weit weg von Israel, da gibt es auch keine religiösen Verbindungen wie jetzt bei Gambia. Also was ist da los? Warum Südafrika? Und eine sehr spannende Antwort dazu haben wir von Usche Merk bekommen. Usche arbeitet für Medico International und ist dort seit vielen Jahren für die humanitäre und Menschenrechtsarbeit in Südafrika zuständig.
Ja, die hat im jüngsten Medico-Rundschreiben dazu einen richtig spannenden Text geschrieben, wie diese Klage eigentlich ihre Wurzeln in der Apartheidsgeschichte und dem Widerstand gegen die Apartheid in Südafrika hat. Den Link zu diesem Artikel findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Ja, und allein schon die Lebensgeschichte der AnwältInnen, die den Antrag Südafrikas in Den Haag vorgetragen haben, machen total klar, worum es dem Land hier geht. Es sind AnwältInnen, die in den dunkelsten Zeiten der Apartheid mit juristischen Mitteln für Rechte der schwarzen SüdafrikanerInnen gekämpft haben, die versucht haben zu verteidigen und bis heute für die Menschenrechte in Südafrika kämpfen. Auch gegen die ANC-Regierung.
Nur mal kurz, der ANC, das war die Speerspitze der Anti-Apartheid-Bewegung African National Congress und der stellt bis heute die Regierung.
Ja, und das sind halt einfach unbestechliche AnwältInnen, die auch Korruptionsprozesse gegen die heutige Regierung führen, aber vor allem eins immer wieder klar machen. Menschenrechte sind unteilbar und Usche Merk sagt das so.
Ja, das südafrikanische Nie wieder heißt, alle Menschen haben das Recht, Rechte zu haben. Und dieses Recht gilt für alle gleich. Das ist die südafrikanische Lehre aus der Apartheid. Und diese Haltung hat auch den Übergang von der Apartheid in die Demokratie geprägt, als es eben keine Siegerjustiz und auch keine Vertreibung der Weißen gab, weil alle das gleiche Recht haben, Rechte zu haben. Und genau darum geht es Südafrika auch bei Gaza. Dazu muss man außerdem wissen, dass es zur ganz eigenen Tradition Südafrikas gehört, dass ein großer Anteil der weißen Widerstandskämpferinnen gegen die Apartheid jüdisch waren und aus Familien kamen, die im Holocaust verfolgt wurden. Das ist bemerkenswert, denn Jüdinnen waren und sind eine ganz kleine Minderheit unter den Weißen.
Gleiches Recht für alle. Das ist ein Kampf gegen doppelte Standards und der ist in Südafrika ganz zentral wichtig. Es waren ja die doppelten Standards des Westens, gegen die gekämpft haben. Die Apartheid wurde 1948 in Südafrika eingeführt, im gleichen Jahr, wie die Vereinten Nationen die Menschenrechtserklärung verabschiedet haben. Gefeiert vom Westen, aber mit den Füßen getreten von ihren Partnern in Südafrika.
Naja, das ist nun ausgerechnet auch die deutsche Bundesregierung, die ganz aktuell ganz schlimm mit doppelten Standards unterwegs ist. Kaum hatte Südafrika diese Klage vor dem IGH angekündigt, hat die Bundesregierung sich sofort auf die Seite Israels geschlagen und die Vorwürfe zurückgewiesen. Das kann man ja politisch richtig oder falsch finden, das finde ich völlig in Ordnung. Aber juristisch ist es natürlich völlig fatal, wenn Deutschland das tut, weil es komplett das Völkerrechtssystem unterminiert.
Ja, Andreas Schüller weist darauf hin, dass Deutschland halt immer wieder den IGH auch für sich und für eigene Interessen genutzt hat. Also sie sind der Genozid Klage der Ukraine gegen Russland beigetreten. Deutschland habe selbst Klage beim IGH gegen Italien erhoben, weil sie sich vor Reparationsansprüchen aus Italien schützen wollten. Das, sagt Andreas Schüller, ist auch völlig richtig. Dafür gibt es ja ein Rechtssystem quasi. Aber in der Vergangenheit ist Deutschland damit aufgefallen, dass sie halt mit zweierlei Maß messen.
Ja, als zum Beispiel der Internationale Strafgerichtshof entschieden hat, dass Palästina als Staat dem Gerichtshof beitreten kann, da hat die Bundesregierung in der Stellungnahme im Prinzip gesagt, ist uns doch egal, was ihr sagt, wir erkennen Palästina weiter nicht an. Ja, und sowas stößt bei Andreas Schüller auf ganz harsche Kritik.
Im Endeffekt müsste man sagen, ja, wir sind anderer Meinung, aber wir erkennen natürlich das an, was das Gericht sagt, weil dafür ist ein Gericht da und wir unterwerfen uns dann auch einer Entscheidung eines Gerichts. Aber gerade diese Kommunikation und Äußerungen, wenn es dann Entscheidungen mal gibt oder Verfahren oder Beschlüsse, die einem nicht passen, unterminieren natürlich dann diese Rolle eines unabhängigen gerichtlichen Organs und erwecken dann wieder den Eindruck, dass die dann doch irgendwie politisch steuerbar sind und so weiter. Und das ist genau das Problem dann. Das sind dann doppelte Standards, wenn man auf der einen Seite sagt, wir rufen das an, das hat jetzt nichts mit Politik zu tun, sondern hier geht es ums Völkerrecht, und dann bei anderen Verfahren dann sagt, das geht politisch gar nicht, die Vorwürfe sind komplett haltlos und wir schlagen uns jetzt hier auf eine Seite, weil wir das ganze Verfahren für falsch halten.
Ja, wow, das ist schon ganz schön hart. Gerichtsurteile nur anerkennen, wenn sie mir passen, und sonst einfach machen, was man will. Also mit Rechtsstaat hat es nichts zu tun. Und das sind ja auch genau diese doppelten Standards, die das Ansehen des Westens und Deutschland international immer wieder ruinieren. Also Uschel Merk von Medico weist darauf hin, wie verheerend aktuell die Äußerungen Deutschlands zum Südafrika-Israel-Fall sind.
Naja, also Deutschland hat seine Ablehnung des südafrikanischen Antrags beim IGH mit der sofortigen Behauptung, die Vorwürfe würden jeder Grundlage entbehren, auch mit der eigenen deutschen Geschichte begründet und der besonderen Beziehung zur Völkermordkonvention. Das hat die Menschen in Namibia sehr aufgebracht, die unmittelbar Einspruch erhoben. Denn zur deutschen Geschichte gehört auch der Völkermord an den Ovaherero und Nama auf namibischem Boden vor 120 Jahren. Bis heute hat die Bundesregierung diesen Völkermord nicht rechtlich anerkannt und statt einer entsprechenden Entschädigung bietet sie lediglich Entwicklungshilfe an. Aus der Sicht postkolonialer Staaten verspielt Deutschland mit solchen Äußerungen jegliche Glaubwürdigkeit.
Das erinnert mich so richtig an die Diskussion um den Russland-Ukraine-Krieg. Das sagen ja auch viele unserer Partnerinnen im globalen Süden. Ja, es ist schlimm. Ja, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das verurteilen wir. Aber was regt ihr euch da am Westen eigentlich so auf? Wir hier im Süden, wir kennen das seit Jahrzehnten, völkerrechtswidrige Angriffskriege. USA im Irak, kennen wir alles. Da habt ihr euch nie so aufgeregt. Und das Gleiche mit diesen doppelten Standards gilt natürlich auch bei den Menschenrechten. Werfen Sie uns auch vor, wo waren denn eure Menschenrechte, als ihr die Corona-Patente nicht freigegeben habt? Wir konnten unsere Bevölkerung nicht schützen, weil eure Pharmaindustrie Milliardengewinne machen wollte. Da stehen eure Gewinne über dem Menschenrecht auf Leben. So, und diese doppelten Standards des Westens, die führen halt dazu, dass er nicht mehr ernst genommen wird. Ich finde, das beobachtet man aktuell global eigentlich, dass der Westen da relativ isoliert ist und dass es im Zweifelsfall eben keine Solidarität gibt, wenn man sie dann mal bräuchte.
Ja, und das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof könnte auch ganz konkrete Rückwirkungen auf Deutschland haben, zum Beispiel auf die Waffenlieferungen. Letztes Jahr, also 2023, hat die Bundesregierung Waffenexporte nach Israel im Wert von 20 Millionen Euro genehmigt. Und darunter auch Waffen wie Panzerfäuste oder Munition für Maschinengewehre. Das sind Waffen, die könnten auch aktuell in Gaza zum Beispiel eingesetzt werden.
Ja, Andreas Schüller weist darauf hin, dass alle Staaten dazu verpflichtet sind, alles zu unterlassen, was einen Völkermord irgendwie begünstigen oder unterstützen könnte. Und das betrifft eben auch Waffenlieferungen, wenn sie denn bei einem möglichen Völkermord eingesetzt werden. Noch ist die Frage, ob es hier ein Genozid ist oder nicht, ja noch nicht entschieden worden. Aber die Maßnahmen, die der IGH jetzt Ende Januar beschlossen hat, die Eilmaßnahmen, könnten da durchaus eine Rückwirkung haben oder sollten es zumindest. Denn der IGH hat ja völlig klar gesagt, jetzt im Januar, dass Israel im Gazastreifen zurückhaltender agieren muss. Und da stellt sich schon die Frage, ob jetzt Waffen aus Deutschland geliefert werden dürfen, die im Gazastreifen eingesetzt werden.
Dazu passt dann die Entscheidung vor dem Gericht in den Niederlanden. Da wurde Mitte Februar entschieden, dass die Niederlande keine Teile für Kampfjets mehr an Israel liefern dürfen, weil die Gefahr bestünde, dass Israel damit dann gegen das Völkerrecht verstößt. Das ist ein Verfahren, das schon lange läuft, schon vor dem 7. Oktober gestartet wurde und eher zufällig ausgerechnet jetzt das Urteil gefallen ist.
Ja, da bin ich ein bisschen neidisch auf die Niederlande, ehrlich gesagt. Das Problem ist nämlich, dass du in Deutschland nur schwer klagen kannst. In den Niederlanden können das auch NGOs, da gibt es das Verbandsklagerecht. In Deutschland geht das nicht, das gibt's hier nicht. Klagen können hier in Deutschland also nur Betroffene, das heißt Menschen, die jetzt in Gaza direkt davon betroffen sind, die könnten hier in Deutschland klagen.
Ja, aber da sagt Andreas, dass er es für gut möglich hält, dass es bald zu einer entsprechenden Klage in Deutschland kommt. Also es gibt ja viele Menschen in Gaza, die Verbindungen nach Deutschland und ein Klageinteresse haben. Diese Betroffenen könnten dann eben auch klagen. Und es werden sich bestimmt einige zusammentun und klagen. Und dann wird es spannend, wie die deutschen Gerichte entscheiden. Dafür ist natürlich schon mal wichtig, dass der IGH in seiner Eilentscheidung jetzt die Möglichkeit eines Genozids nicht ausgeschlossen hat, sondern für möglich hält.
Es ist ja spannend. Tatsächlich hat mich gerade letzte Woche eine frühere Kollegin angerufen und gesagt, dass sie mit ihrer Organisation genau so eine Klage überlegen, also von Betroffenen in Gaza. Ich bin gespannt, was da kommt.
Ach, das ist ja wirklich, das klingt ja sehr spannend. Ja, ich bin da auch mal sehr gespannt. Südafrika geht es ja mit diesem Fall nicht einfach nur um eine juristische Bewertung, Genozid, ja oder nein, sondern vor allem um Prävention, verhindern, dass es tatsächlich zu einem Genozid kommt, die Angriffe auf ZivilistInnen stoppen, Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza. Eine der südafrikanischen Anwältinnen vor dem IGH sagte das so: Völkermorde werden nie im Voraus verkündet, aber die Angriffe Israels und die Äußerungen aus der israelischen Regierung lassen ein Muster erkennen.
Der IGH hat deshalb am 25. Januar nicht nur beschlossen, die Klage anzunehmen, sondern eben auch einige Eilmaßnahmen, die Israel jetzt ergreifen muss, um einen Genozid im Gazastreifen schon in den Anfängen zu verhindern. Die müssen ihre militärischen Operationen entsprechend überprüfen, es muss die Versorgungslage in Gaza verbessert werden und sie müssen vor allem alle Aufforderungen zu einem Genozid im eigenen Land in Israel sanktionieren. Und über diese Maßnahmen müssen sie den IGH informieren. Ich glaube, innerhalb von einem Monat müssen Sie den Bericht abgeben.
Andreas Schüller vom ECCHR sieht in diesen Anordnungen des IGH eine klare Kritik der exzessiven Gewalt der israelischen Armee. Und er sagt auch ganz klar, dass diese Entscheidung des IGH jetzt überhaupt noch nicht vorwegnehme, zu welchem Urteil die am Ende kommen werden. Ehe in der Hauptsache, also Genozid, ja oder nein, entschieden wird, kann es sicherlich noch 2 Jahre dauern. Schneller geht es beim IGH kaum. Und anders als beim Fall Russland-Ukraine hat das Gericht jetzt keinen sofortigen Waffenstillstand verlangt. Was mich jetzt gerade ein bisschen verwundert hat. Weißt du warum?
Naja, sie haben halt gesagt, sie müssen bestimmte Maßnahmen ergreifen, um ein Genozid zu verhindern. Und offenbar fand das Gericht das ausreichend. Sie haben gesagt, nee, ihr müsst nicht die Kämpfe einstellen, sondern wenn ihr diese Maßnahmen einhaltet, dann könnt ihr damit ein Genozid verhindern. Also ich glaube, das steckt so ein bisschen in der Logik dahinter. Bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Das Problem ist natürlich, dass aktuell dieses Verfahren relativ wenig praktische Konsequenzen hat. Denn wie gesagt, der IGH hat keine eigene Polizei, sondern seine Entscheidungen und auch diese Berichte, die er angefordert hat, die kann er nur dem UN-Sicherheitsrat vorlegen. Und der müsste dann daraus Konsequenzen ziehen. Aber da sitzen die USA, die haben Veto und die werden keinerlei Entscheidungen mittragen, die Israel jetzt in irgendeiner Form einschränken werden. Deswegen, mein Eindruck ist nicht, dass sich jetzt an der israelischen Kriegsführung in Gaza seit dieser IGH-Entscheidung was geändert hat, aber vielleicht ja doch in Details. Aber praktisch, wie gesagt, der Sicherheitsrat ist da gelähmt durch das Veto der USA.
Ja, und eine Sache finde ich aber diese Entscheidung vom 25. Januar auch noch wichtig, weil diese vorläufigen Maßnahmen sind halt leider nur für Israel rechtlich bindend, nicht aber für die Hamas. Und das liegt einfach daran, dass der internationale Gerichtshof keine Maßnahmen gegen Dritte erlassen kann, sondern nur gegen Verfahrensbeteiligte. Und das können eben auch nur Staaten sein. Aber das Gericht hat die Massaker der Hamas vom 7. Oktober ganz klar verurteilt und da ist halt dann irgendwie auch schon mal sehr klar, dass es hier jetzt keine Parteinahme gibt.
Nee, das habe ich auch nicht so verstanden, das Urteil, ehrlich gesagt. So, damit haben wir jetzt aber das erste der beiden internationalen Gerichte abgehakt. Wir merken uns IGH, Internationaler Gerichtshof, 1945 mit der UNO gegründet, Staat gegen Staat. So, und jetzt kommen wir zum Internationalen Strafgerichtshof. Im Englischen wird es immer mit ICC abgekürzt, International Criminal Court. Also falls ihr mal ICC gehört habt, das ist der Internationale Strafgerichtshof. Der ist noch ziemlich jung und arbeitet erst seit so rund 20 Jahren. Anders als der IGH ist er eben kein Organ der Vereinten Nationen. Der wurde erst durch einen internationalen Vertrag gegründet, das sogenannte Rom-Statut. Und diesem Rom-Statut sind mittlerweile über 120 Staaten beigetreten, aber eben auch nur 120 Staaten. Also viele der ganz großen, Russland, USA, China, sind nicht dabei. Die wollen sich halt nicht irgendeinem internationalen Gerichtsverfahren aussetzen.
Ja, ganz klar, sonst wäre George W. Bush schon lange im Knast. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Strafrechtlich verfolgen kann der ICC Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression.
Mal kurz noch zu dem Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Englischen heißt es ja Crimes Against Humanity. Im Deutschen lässt sich Humanity ja mit Menschlichkeit, aber auch mit Menschheit übersetzen, also Verbrechen gegen die Menschheit. Ich finde ja, das trifft es auch gut, denn hier geht es um systematische Morde, Folter, sexuelle Gewalt, Vertreibung im großen Maßstab. Deswegen finde ich ja persönlich Verbrechen gegen die Menschheit den treffenderen Begriff, der ist stärker, aber er hat sich nicht durchgesetzt, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Die Grundidee hinter dem Internationalen Strafgerichtshof ist, die Straflosigkeit zu beenden. Niemand darf schwerste Verbrechen begehen und dann ungeschoren davonkommen. Leider ist es ja so, dass gerade in Kriegen oder Bürgerkriegen die nationale Justiz nicht immer in der Lage ist oder vielleicht auch gar kein Interesse hat, die Verbrechen aus eigenen Reihen zu verfolgen.
Und Straflosigkeit ist ein ganz großes Problem, denn wenn die Täter und Täterinnen von vornherein wissen, ihnen kann niemand an den Kragen, dann werden sie völlig ungehemmt die schlimmsten Verbrechen begehen. Nur wenn die Straflosigkeit ein Ende hat, kann die Gewalt eingehegt werden. Deshalb wurde der Strafgerichtshof gegründet und das ist gut so.
Ja, und der Strafgerichtshof funktioniert so ein bisschen ähnlich wie deutsche Strafverfahren. Also man kann da nicht eine Klage erheben, sondern man kann nur eine Untersuchung anregen und dafür entsprechendes Beweismaterial liefern. Also ähnlich wie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft hier in Deutschland. Ob die dann überhaupt ermitteln und ob die Ermittlungen dann zu einem Verfahren führen, das ist halt eine offene Frage. Der Chefankläger oder die Chefanklägerin des Strafgerichtshofs entscheidet dann selbst darüber, welche Ermittlungen sie durchführt und welche eben auch nicht.
Die erste Frage ist immer, dürfen sie überhaupt ermitteln? Weil ja nicht alle Staaten das Rom-Statut unterschrieben haben und nicht Teil vom Internationalen Strafgerichtshof sind. Die Regeln sind da völlig klar. Es muss in irgendeiner Form eine Tatbeteiligung eines Unterzeichnerstaates geben. Also, die Tat findet in einem Unterzeichnerstaat statt oder der Täter ist aus einem Unterzeichnerstaat. Wenn beides nicht der Fall ist, dann ist der ICC außen vor und kann nichts tun. Deshalb gab es zum Beispiel kein Fall gegen George W. Bush für den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak 2003, denn die USA sind nicht beim Rom-Statut mit dabei, der Irak auch nicht, da ging also nichts, da sind sie draußen vor.
Ja, aber im Russland-Ukraine-Krieg ging es dann aber doch schon. Da haben zwar auch beide Staaten das Rom-Statut nicht ratifiziert, aber die Ukraine hat sich dem Statut unterworfen und damit darf der Chefankläger, aktuell ist es gerade ein Mann, in Den Haag hier ermitteln. Es gibt noch ein Kriterium, das erfüllt sein muss. Der Internationale Strafgerichtshof darf nur ermitteln, wenn auf nationaler Ebene keine Strafverfolgung möglich ist. Die sind quasi sozusagen nur die letzte Instanz, wenn die TäterInnen anders nicht zur Rechenschaft gezogen werden können.
Und jetzt kommt die große Preisfrage. Welche konkreten Fälle ermittelt er und welche nicht? Da muss es natürlich eine Auswahl geben. In der Ukraine, in Israel am 7. Oktober, in Gaza fanden und finden ja Hunderte, Tausende und noch viel mehr Verbrechen statt. Und der muss natürlich priorisieren. Da muss ich ein paar aussuchen davon. Und da gibt es erst im Großen und dann im Detail die Entscheidung zu fällen, was jetzt konkret ermittelt wird. Im Großen heißt, in welchem Konflikt überhaupt und gegen welche Tätergruppe überhaupt, also gegen beide Seiten, nur gegen eine Seite. Und wenn ich diese Entscheidung gefällt habe, gegen wen ich im Großen ermittelt, dann kommt die Frage, welches genaue Verbrechen nehme ich mir jetzt im Einzelnen vor? Also am Beispiel des Russland-Ukraine-Krieg. Auch da stellte sich dem Strafgerichtshof die Frage, gegen wen genau soll er denn jetzt hier ermitteln? Und da wurde dann ganz nach oben gezielt, auf Putin und niemand anders. Und dann war die Frage, welches der vielen Verbrechen, die in der Ukraine begangen worden sind, sollte beispielhaft genommen werden. Und aus ganz pragmatischen Gründen haben sie sich dann für die entführten ukrainischen Kinder entschieden, weil da die Beweislage völlig klar ist und eindeutig war. Und auf Grundlage dieser Ermittlungen in diesem speziellen Fall konnte denn ein Haftbefehl, ein internationaler Haftbefehl, März letzten Jahres gegen Wladimir Putin erlassen werden.
Ja, und bei dieser Frage im Großen, gegen wen wollen wir überhaupt ermitteln, spielt natürlich und leider die Politik eine große Rolle. Nehmen wir Afghanistan. Afghanistan ist dem Rom-Statut beigetreten, deshalb hat der ICC dort eine Zuständigkeit. Die damalige Chefanklägerin hat auch in alle Richtungen ermittelt, auch gegen Angehörige des US-Militärs und der CIA. Daraufhin hat die US-Regierung 2020 ernsthaft Sanktionen gegen Mitglieder des ICC angedroht. Sie hat der Anklägerin ihr Visa für die USA entzogen und das Gericht mit einer Schmutzkampagne überzogen. 2021 hat dann der neue Chefankläger die Ermittlungen gegen US-BürgerInnen einfach mal so gestoppt und gesagt, es gehe hier jetzt sowieso um die Verbrechen der Taliban.
Wow, ich bin ja echt eigentlich ein großer Fan des ICC, Ende der Straflosigkeit und alles. Aber das hat ja gar nichts mehr damit zu tun, vor Gericht sind alle gleich und so.
Naja, vor Gericht ist es ja nicht mal gekommen. Es wurde ja schon im Stadium der Ermittlungen gestoppt. Und da war dann eben viel Politik im Spiel.
Naja. So, und um jetzt wieder zurückzukommen irgendwie nach Israel-Palästina. Wir hatten ja eben den Fall Südafrika gegen Israel vor dem IGH, Internationalen Gerichtshof. Und jetzt kommen wir mal zum Fall der Opfer des Hamas-Massakers vom 7. Oktober am Strafgerichtshof. Sie wollen, dass der Strafgerichtshof eben gegen die Hamas ermittelt. Ich finde das persönlich eigentlich einen guten Move, denn damit geht es in der internationalen juristischen Debatte eben nicht mehr nur um die Verbrechen Israels in Gaza, sondern auch um die Verbrechen der Hamas in Israel.
Ja, und interessanterweise interpretiert Andreas Schüller das auch als Misstrauensbekundung gegenüber dem israelischen Staat. Denn der Strafgerichtshof ist ja nur zuständig, wenn ein Staat nicht in der Lage oder nicht willens ist, ein Verfahren ordentlich zu führen. Und wenn jetzt Opfer und Angehörige von Opfern sich an den internationalen Strafgerichtshof wenden, heißt es ja, dass sie der israelischen Justiz nicht vertrauen, ein ordentliches Verfahren durchzuführen.
Spannend. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, irgendwie, was der Chefankläger beim Strafgerichtshof jetzt genau ermitteln wird. Denn zum einen hat er ja so eine Art Neutralitätspflicht. Haben wir eben in Afghanistan gehört, hat er nicht so richtig durchgezogen am Ende. Aber im Prinzip müsste er gegen beide Seiten ermitteln. Und für Israel-Palästina gibt es da natürlich viele Möglichkeiten, sagt Andreas Schüller. Auf der einen Seite nicht nur die Verbrechen vom 7. Oktober, sondern auch davor schon der ständige Raketenbeschuss der Hamas oder auch die Repression der Hamas innerhalb Gazas. Da gibt es viele Verbrechen, die es zu ahnden gilt. Und auf der anderen Seite aber genauso. Ne, der Vorwurf des Aushungerns gegen Israel, die Luftangriffe in Gaza, der Siedlungsbau der Illegalen.
Tatsächlich ermittelt der Strafgerichtshof schon seit 2021 zu möglichen Völkerrechtsstraftaten in Israel und Palästina gegen beide Seiten. Es wurden schon ZeugInnen interviewt und Andreas Schüller hofft, dass es da eigentlich bald Haftbefehle ausgestellt werden. Dabei sei aber auch eins ganz klar, sagt Andreas, der Chefankläger kann natürlich nicht alles machen, sondern er wird Prioritäten setzen müssen und sich auf die Fälle konzentrieren, die eben am stärksten und am besten zu beweisen sind. Vorher steht aber noch eine ganz andere Frage. Auf wen zielt man eigentlich? Auf einzelne Hamas-Täter, auf Hamas-Führung oder auf andere Gruppen wie den islamischen Dschihad?
Ja, und auf der israelischen Seite stellt sich die gleiche Frage. Versucht man jetzt einzelne konkrete Siedler zu ermitteln oder geht es eher um einige Stufen drüber? Also wer war in den verschiedenen Regierungen in Israel denn für den Siedlungsbau verantwortlich? Wen pickt man sich da raus? Ehrlich gesagt nützt es ja ziemlich wenig, jetzt einzelne Siedler rauszupicken, in Den Haag anzuklagen und zu verurteilen, weil dann kann die Regierung in Israel immer sagen, das waren ein paar Radikale, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Und am Ende würde sich gar nichts ändern im Land. Also wenn man nicht nach ganz oben zielt, wie bei Putin, dann können sich die politisch Verantwortlichen halt immer damit rausreden, dass es Einzeltäter waren. Andreas Schüller sagt auch, dass das letztendlich die interessante Frage ist, welche Stufe visiert man innerhalb einer Hierarchie in einem Staat an?
Ja gut, aber selbst wenn man nach ganz oben zielt, stellt sich natürlich auch immer die Frage, was nutzt das? Es gab ja viele Jahre einen Haftbefehl des Strafgerichtshofs gegen Bashir, den früheren Diktator vom Sudan. Der ist ja trotzdem weitergereist. Genauso wie bei Putin. Was juckt ihn, wenn es diesen Haftbefehl gibt? Also, es verändert ja nichts.
Ich glaube, das hat doch eine stärkere Wirkung, als man denkt. Putin zum Beispiel, der wollte ja Ende letzten Jahres zum BRICS-Meeting in Südafrika. BRICS, das ist dieser Zusammenschluss von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Also das ist eigentlich ein ganz wichtiges und großes Projekt dieser großen Länder außerhalb der NATO-Staaten. Für Russland ist das ein ganz wichtiges Forum. Und nun gab es den Haftbefehl gegen Putin und Südafrika ist Mitglied des Rom-Statuts. Wäre also verpflichtet gewesen, Putin dem Internationalen Strafgerichtshof auszuliefern. Und am Ende wurde dann Putin diplomatisch überzeugt, nicht zu kommen. So, damit Südafrika nicht in die Bredouille kommt. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, Einreise weniger, kann aber eine Runde Skifahren gehen, was soll's. Aber es ist schon eine gute Sache, dass es den internationalen Haftbefehl gegen Putin gibt. Das kratzt nämlich extrem stark am internationalen Bild von Russland, wenn der Präsident mit Haftbefehl gesucht wird und nicht mal mehr zu so einem wichtigen Treffen fahren kann. Das läuft so richtig quer zum aktuellen Bemühen Russlands, sich als Führung der globalen Mehrheit, wie es immer heißt, zu präsentieren. Ist schon gut, dass es diesen Haftbefehl von einem anerkannten internationalen Gericht gibt. Ende der Straflosigkeit. Darum geht's.
So, nun haben wir mal die beiden wichtigsten internationalen Gerichte besprochen, den Gerichtshof und den Strafgerichtshof.
Jetzt fehlen uns noch zwei Dinge und dann sind wir fertig für heute. Die eine Frage ist, wie passt hier zum Beispiel dieses Jugoslawien-Tribunal mit rein, von dem wahrscheinlich viele auch gehört haben? Was ist das eigentlich? Und das zweite ist, was genau ist Weltgerichtsbarkeit? Kurz zur Erinnerung zum Jugoslawien-Tribunal 1991 zerfiel das ehemalige Jugoslawien. Es gab dann mehrere Kriege, die grauenvoll geführt wurden mit ethnischen Säuberungen, mit Massenmorden, mit Vertreibungen. Und damals gab es das Rom-Statut und den Internationalen Strafgerichtshof noch nicht. Und deshalb hatte damals, Anfang der 90er, der UN-Sicherheitsrat entschieden, einen Strafgerichtshof speziell für die Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien einzusetzen. Der heißt auf Deutsch Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Auf Englisch heißt er Criminal Tribunal. Und deshalb gehen diese Begriffe Tribunal und Gerichtshof immer durcheinander, aber das ist das Gleiche. Also wenn ihr Jugoslawien-Tribunal hört, dann ist genau das damit gemeint. So, und das war neu, so eine Art von internationaler Gerichtsbarkeit. In den früheren brutalen Kriegen wie in Vietnam oder in Algerien gab es das natürlich nicht.
Ja, klar. Und da waren ja auch Vetomächte aus dem Sicherheitsrat beteiligt. Natürlich haben die USA das für Vietnam verhindert und Frankreich zum Beispiel für Algerien.
Die Besonderheit bei diesem Sondergericht für Jugoslawien war, dass alle Länder weltweit kooperieren mussten, war ja vom Sicherheitsrat eingesetzt, da sind die alle verpflichtet. Das Gericht hat dann in ungefähr 15 Jahren über 160 Täter und Täterinnen angeklagt und über 80 verurteilt, darunter auch die wichtigsten der Täter, wie zum Beispiel der ehemalige Präsident Serbiens, Slobodan Milosevic. Das war schon ein effektives Gericht, das hat bis 2017 gearbeitet und wurde dann geschlossen.
Und im Grunde genommen war dieses Tribunal der Vorläufer oder sogar die Blaupause für das Rom-Statut. Die Erfahrungen aus den ersten Jahren des Jugoslawien-Tribunals flossen in das Rom-Statut mit ein, das dann 1998 verabschiedet wurde. Damit sollte man meinen, war es das jetzt mit den Sondertribunalen? Weil jetzt gibt es ja den Internationalen Strafgerichtshof.
Ja, sollte man meinen, ist aber nicht so, denn tatsächlich wird ganz aktuell wieder über ein Sondertribunal diskutiert, und zwar mit Blick auf den Russland-Ukraine-Krieg, um Putin anzuklagen wegen des Verbrechen des Aggressionskrieges. Das ist mit den bestehenden juristischen Mitteln kaum möglich, denn das Verbrechen der Aggression ist keins, in dem der Internationale Strafgerichtshof einfach so ermitteln darf. So, und jetzt gibt es eine Rechtsprechung des IGH, des Internationalen Gerichtshofes, ne, Staat gegen Staat, dass amtierende Staatsoberhäupter Immunität genießen. Deshalb könnte auch ein deutsches oder ein ukrainisches Gericht Putin nicht verfolgen. Das kann nur ein internationales Gericht. So, das wäre ein Sondertribunal für ein einzelnes Verbrechen, der Aggressionskrieg, gegen eine einzelne Person, Putin. Und das dann noch in Abwesenheit, weil Putin natürlich nicht zu so einem Gerichtstermin erscheint. So ein Konstrukt, so ein Sondertribunal lehnt Andreas Schiller vom ECCHR klar ab.
Das ist schon was, was wir extrem kritisch sehen und im Endeffekt auch ablehnen, weil man dann im Endeffekt da, wo es passt, Sondertribunale und Gerichte schafft und da, wo es nicht passt, man keine Mehrheiten hat, keinen politischen Support hat, es die dann wiederum nicht gibt und Strafbarkeitslücken gibt es ja genug. Wir lehnen jetzt nicht ein Aggressionsverfahren gegen Russland ab, ganz im Gegenteil, es wäre wichtig, das zu haben, aber es müsste halt in den geregelten Bahnen laufen.
Das ECCHR fordert statt eines solchen Super-Sondertribunals eine Änderung des Rom-Statutes, damit der Strafgerichtshof das Verbrechen der Aggression genauso verfolgen darf wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dann würde das für alle gelten und nicht nur, wenn den Mächtigen im Sicherheitsrat oder der Generalversammlung das gerade mal passt. Keine doppelten Standards, auch nicht hier. Offenbar gibt es diesen Versuch aktuell, die Statuten dementsprechend zu ändern, aber dafür braucht es wohl noch eine 7/8-Mehrheit. Die muss man auch erstmal zusammenbringen. 7/8.
Ja, ich drücke dir die Daumen, dass sie es hinbekommen und eben kein Sondertribunal machen. So, jetzt sind wir fast am Ende. Wir kommen zum Weltrechtsprinzip. Ich finde das ein tolles Wort. Das hört sich irgendwie an wie dritter Hauptsatz der Thermodynamik. Weltrechtsprinzip, ganz groß. Dabei ist es eigentlich eine ganz einfache Sache. Und zwar, ein Staat kann Völkerrechtsverbrechen überall auf der Welt verfolgen, auch wenn er selbst damit in keinster Weise direkt betroffen ist. Also wenn weder die Täter noch die Opfer eigene Staatsbürgerinnen sind, wenn das eigene Territorium nicht davon berührt ist. In Deutschland ist dieses Weltrechtsprinzip im Völkerstrafgesetzbuch festgelegt, das sich im Grunde genommen in den Inhalten, die Verbrechen, um die es geht und so weiter, an das Rom-Statut anlehnt.
Und das ist eine sehr gute Sache, denn es ermöglicht auch in Deutschland Verfahren gegen Folter oder Völkermord in anderen Ländern. Und wie das funktioniert, hat das ECCHR am Beispiel Syrien ganz wunderbar gezeigt. Die haben 2017 4 große Strafanzeigen in Deutschland gestellt. Die drehen sich alle um bestimmte syrische Geheimdienste und ihre Foltergefängnisse. Das ECCHR war sehr gut vernetzt mit Betroffenen, die diese Gefängnisse überlebt haben und mittlerweile in Deutschland leben und aussagen konnten. Dann wurde ein Täter in Deutschland entdeckt und das ECCHR konnte 20 Leute ausfindig machen, die in diesem Zeitraum in dem Gefängnis waren. Die sind dann als Zeugen oder NebenklägerInnen aufgetreten. Das war das sogenannte Al-Khatib-Verfahren vor dem Oberlandesgericht in Koblenz. Al-Khatib, so hieß das Foltergefängnis. Ein Täter wurde zu lebenslang verurteilt, ein zweiter zu 4,5 Jahren.
Keine Straffreiheit für niemand. Dafür ist das Al-Khatib-Verfahren ein gutes Beispiel. Der internationale Strafgerichtshof konnte nichts machen, weil Syrien kein Vertragsstaat ist. Im Sicherheitsrat blockierten China und Russland. Aber dann griff das Weltrechtsprinzip und diese Folterer wurden in Deutschland vor Gericht gestellt. Das ist gut, finde ich.
Ja, und das ist so ganz typisch für die Arbeit des ECCHR. Also in vielen Konflikten sammeln die Beweise, sind mit Opfern in Kontakt, aktuell auch zum Beispiel im Sudan. Ich habe aber auch welche vom ECCHR in Ceuta getroffen, für den Fall von Tarajal, wo damals 14 bis 15 Personen gestorben sind. Ja, die machen wirklich ganz tolle Arbeit.
Ceuta ist diese Exklave, die spanische Exklave in Marokko, da wo du neulich warst.
Genau.
Ja.
Genau, an der Grenze sind beim Versuch des Grenzübertritts, wie gesagt, so 14 bis 15 Personen gestorben. Und da waren die dann auch da für den Jahrestag und vertreten auch einen der Überlebenden.
Super. Damit sind wir auch durch für heute. Zum Schluss jetzt nochmal die Frage, was nehmen wir mit, Linda? Fang du mal an.
Also es gibt die beiden großen globalen Gerichte, den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof.
Ja, und der Internationale Gerichtshof ist ein Organ der Vereinten Nationen, 1945 gegründet. Hier können Staaten gegen Staaten klagen und er erstellt Gutachten für Staaten und die UNO.
Ja, und der Internationale Strafgerichtshof wurde erst mit dem Rom-Statut von 1998 gegründet und hier werden Individuen angeklagt, also Kriegsverbrecher zum Beispiel.
Die Sondertribunale, wie der zu Jugoslawien, waren Vorläufer des Internationalen Strafgerichtshofs, den es damals noch gar nicht gab.
Und der Fall Südafrika gegen Israel liegt beim Internationalen Gerichtshof. Eine Entscheidung, ob das ein Genozid ist oder nicht, fällt frühestens in ungefähr 2 Jahren. In einer Eilentscheidung hat Israel aber Auflagen bekommen, alles zu tun, um einen Genozid zu verhindern.
Und als letztes nochmal, das ECCHR ist eine ganz wunderbare Organisation, die man eigentlich erfinden müsste, wenn es sie noch nicht gäbe. Danke euch für eure tolle Arbeit und ganz besonderen Dank natürlich an Andreas Schüller, der sein ganzes Wissen mit uns geteilt hat.
Und natürlich auch danke an Uschel Merck von Medico für ihre Hilfe.
So, damit sind wir fertig. Noch eine Anekdote und du hast eine mitgebracht zu internationaler Gerichtsbarkeit, Linda.
Naja, also ich war jetzt noch nie in Den Haag oder wirklich jetzt im Gerichtssaal von einem internationalen Gerichtsverfahren. Aber als ich letztes Jahr in El Salvador war, wurde der Fall von Beatrice, einer jungen Frau, die aus medizinischer Indikation sehr dringend hätte einen Schwangerschaftsabbruch machen müssen, vor den Interamerikanischen Gerichtshof gestellt, weil der Staat El Salvador hat ihr das damals verweigert und sie hatte dadurch dann sehr schwerwiegende gesundheitliche Einschränkungen danach und ist dann eine Weile später auch gestorben an einem Autounfall, aber manche AktivistInnen sagen, dass sie eben auch in einem schlechten Zustand war und deswegen an kleineren Verletzungen quasi schon sterben musste. Auf jeden Fall ist jetzt dieser Fall von Beatrice vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte und die ganzen AktivistInnen, die haben sich in Unis oder in anderen öffentlichen Einrichtungen getroffen und in so einer Art Public Viewing diesen Prozess begleitet und da auch ganz viele Randveranstaltungen dazu gemacht. Bis heute klebt ein Sticker zu Beatrice auf meinem Laptop.
Ach so, und Public Viewing zu einer internationalen Gerichtsentscheidung finde ich super. Danke dir, Linda, dafür. Damit sind wir auch am Ende. Wie immer freuen wir uns sehr über euer Feedback. Wenn ihr uns was schicken wollt, dann per E-Mail an disarm@rosalux.org. Und nicht vergessen, abonniert uns, lasst 5 Sterne da, schreibt ein Review. Das hilft natürlich unserer Verbreitung sehr. Linda findet ihr bei Insta und bei Twitter als Linda Peikert in einem Wort. Ich bin bei Blue Sky als Van Aken in einem Wort unterwegs. Und wenn ihr noch eine Themenidee oder eine Frage habt, was ihr schon immer gerne wissen wolltet, zu Frieden, Abrüstung oder Konfliktlösung, dann schreibt uns gern. Habt's gut.